Colloquium Politicum. Die Freiburger Kreise. Professoraler Widerstand im Dritten Reich aus christlicher Überzeugung. Ordnungskonzepte für eine Welt nach dem Krieg. Teil 1. Zweiter Vortrag. Hans-Georg Dietrich. Nicht nur stummer Gehorsam. Die Entstehung Freiburger Widerstandskreise über den evangelischen Kirchenkampf.
Vielen Dank für die freundliche Begrüßung und vielen Dank für Ihr Interesse. Nicht nur stummer Gehorsam. Diese Wendung stammt aus den Grundsätzen zur Bildung einer Bekenntnisfront aus dem Jahre 1934, die der Historiker Gerhard Ritter hier verfasst hat. Nicht nur stummer Gehorsam, das erscheint mir der zentrale Grundgedanke, der die Freiburger der kirchlichen Opposition angetrieben und bewegt hat. Ich will heute Abend versuchen, anhand verschiedener Schlüsseldokumente Linien zu ziehen vom evangelischen Kirchenkampf hin zu den Freiburger Widerstandskreisen. Zunächst einige wenige Vorbemerkungen. Im evangelischen Kirchenkampf, oder der Kirchenkampf, war zunächst eine innerkirchliche Angelegenheit. Es gab zwei Flügel. Auf der einen Seite die deutschen Christen, die dem nationalsozialistischen Aufbruch und dessen Denken nahestanden. Sie wollten eine starke Reichskirche mit einem Reichsbischof an der Spitze. Die evangelische Kirche sollte deutsch und lutherisch sein. Alles, was irgendwie mit dem Judentum zu tun hatte oder an die jüdischen Wurzeln des Christentums erinnerte, wurde zurückgedrängt und umgedeutet. Jesus etwa wurde seine menschliche Natur, sein Menschsein abgesprochen und damit auch seine Zugehörigkeit zum jüdischen Volk. Oder wurde über Uminterpretationen kurzerhand zum Arier gemacht. Das hebräische Wort Halleluja und das Alte Testament sollte aus den Gottesdiensten verschwinden. In der Ludwigskirche geschah das tatsächlich, das Halleluja wurde abgeschafft. Auf der anderen Seite stand die bekennende Kirche, die vor allem die kirchliche Eigenständigkeit bewahren wollte. Hier standen Bibel und Bekenntnis im Mittelpunkt. Der neue Staat Adolf Hitlers wurde zwar begrüßt, aber die Kirche sollte in diesem neuen Staat doch trotz allem Kirche bleiben. Der erste Kristallisationspunkt für den Kirchenkampf war das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933, kurz oft Arierparagraf genannt. Mit diesem Gesetz wurden aus dem staatlichen Bereich zahlreiche Beamten jüdischer Abstammung entlassen. Für die Kirche, auch für die Kirche hier in Freiburg, war das ein durchaus akzeptiertes Vorgehen. Die Frage aber war, ob sich die Kirche in ihrem eigenen Bereich auch diesem Vorgehen anschließen musste oder sollte oder dürfte. Dies wurde auch am 8. Mai 1933 im Freiburger Kirchengemeinderat auf Anregung von Professor Erik Wolf diskutiert. Er hatte das Altonaer Pastorenbekenntnis vom 11. Januar 1933 als Gesprächsgrundlage mitgebracht. Dieses Bekenntnis war unter Federführung von Hans Asmussen entstanden und es war so die erste Klärung der innerkirchlichen Fronten. Gleich im ersten Artikel dieses Pastorenworts heißt es: Wir glauben, lehren und bekennen, dass die Kirche die durch Gottes jetzt geschehenes Wort aufgerufene Schar ist, in welcher Christus wahrhaft gegenwärtig ist. Damit war deutlich gesagt, dass die Kirche in der ihr eigentümlichen Freiheit sich ausschließlich an Christus zu orientieren habe und eben nicht am Staat oder irgendwelchen geschichtlichen Ereignissen. Das Altonaer Pastorenbekenntnis spiegelt zwar im Folgenden ein recht autoritäres Staatsverständnis wider, das dem Staat einen sehr breiten Machtbereich einräumt, aber es formuliert, und das ist überraschend, das Recht auf politischen Widerstand. Im Artikel 3 heißt es: Wir sind zum Gehorsam gegen die Obrigkeit berufen. Wenn aber der Fall eintritt, dass die Obrigkeit selbst wider der Stadt Bestes handelt, dann muss jeder entscheiden, wann der Augenblick gekommen ist, wo man Gott mehr gehorchen muss als dem Menschen. Hier wird Confessio Augustana Artikel 16 aufgenommen. Der Freiburger Kirchengemeinderat nimmt im Frühjahr 33 dieses Bekenntniswort zustimmend auf und verabschiedet zugleich ein von Erich Wolf entworfenes Bekenntniswort, das bis in einzelne Formulierungen hinein das Altonaer Pastorenbekenntnis aufnimmt. Zur Frage des Arierparagraphen heißt es im Freiburger Bekenntniswort: Artfremdheit, Rassenunterschiede vermögen deshalb eine Sonderstellung in der Kirche nicht zu begründen, so gewiss es dem Staat zugestanden werden muss, in seinem Weltbereich Arteigenes vom Rassefremden zu scheiden und völkische Eigenart als Wehr vor Überfremdung zu schützen. Dieser kurze Abschnitt ist in mehrerlei Hinsicht bemerkenswert. Zunächst, für unsere Ohren klingt es sehr fremd. Der Vorwurf des Rassistischen liegt nahe, und doch war das damals offensichtlich die gängige Denkweise. Die Begriffe Arteigenes und Rassefremdes sind aus unserem Wortschatz Gott sei Dank längst verschwunden. Das Zweite, dem Staat wird zugestanden, in seinem Machtbereich die Dinge selbstständig zu ordnen und zu regeln. Und das Dritte, was wir uns auch klar machen müssen, ist, die Denkfigur der Menschenrechte spielte damals in der Auseinandersetzung praktisch keine Rolle. Diesen Gedanken nahmen die evangelischen Theologen in Deutschland, soweit ich es sehe, erst nach dem Krieg und selbst da nur zögerlich auf. Aber dann kommt die Grenzziehung. Der Anspruch der Kirche in ihrem Machtbereich nicht den staatlichen Vorgaben zu folgen, dieser Anspruch wurde begründet mit dem Heiligen Geist und mit der Taufe, die alle Grenzen von Nation und Rasse und Volk überwindet. Hier ist nicht Jude, nicht Grieche, nicht Sklave, nicht Freier, nicht Mann noch Frau, alle sind einer in Christus. Es geht, wenn man genau hinschaut, im Grunde genommen in diesem Bekenntniswort nur um die getauften Juden. Und schließlich, die gewollte Einheit der evangelischen Kirche müsse aus dem Bekenntnis heraus geschehen und nicht als rechtliche Gleichschaltung durch den Staat. Also wir müssen uns gleich klar machen, dass die kirchliche Opposition weniger eine grundsätzliche Infragestellung des NS-Staates beabsichtigte, sondern sich vielmehr auf die Selbstständigkeit und die geistliche Eigentümlichkeit der Kirche konzentrierte. Aber die Reibungsflächen waren damit natürlich sofort gegeben. Gegenüber dem Staat, der rasch begann, alle Lebensbereiche zu durchdringen, zu bestimmen und sich einzuverleiben, etwa die Eingliederung der evangelischen Jugendverbände in die HJ Ende 33. Die einen betrachteten das als folgerichtigen Schritt in der politisch-geschichtlichen Entwicklung, die anderen sahen darin einen unerlaubten Übergriff des Staates in den kirchlichen Bereich. Und dieses Bekenntniswort formuliert auch eine Kritik gegenüber den kirchlichen Kräften, die der Überzeugung waren, die Kirche müsse sich nun als Akt der Treue dem Staat völlig ein- und unterordnen. Die einen wollten eine evangelische Reichskirche mit einem Reichsbischof an der Spitze, die anderen wollten eine Bekenntniskirche mit einem gemeinsamen Christuszeugnis. Die einen setzten auf praktisches Christentum, das sich dem Zeitgeist anschließen sollte, die anderen setzten auf die Besinnung auf Bibel und Bekenntnis. Der Freiburger Kirchengemeinderat hat mit seinem Bekenntniswort ein Zeichen gesetzt. Er wollte sich nicht dem Zeitgeist anschließen, er weigerte sich in stummem Gehorsam, die staatlichen Verordnungen und Gesetze auch für die Kirche zu übernehmen. Die Lehre von der Blut- und naturüberwindenden Gotteskraft des Heiligen Geistes gehörte für die Freiburger zur Grundlage des christlichen Glaubens. Wer das leugnet, sagen sie, oder in Frage stellt, der bewirkt statt Einheit Spaltung und er widerspricht, ich zitiere, dem Befehl Gottes an seine Kirche in dieser Stunde. Darum kommt das Bekenntniswort zu folgendem Schluss. Jeder wahre Deutsche und jeder echte Vaterlandsfreund ist vor Gott und vor seinem Gewissen aufgerufen, ein solches Unglück um der Nation und der Kirche willen mit verhüten zu helfen. Die Einführung des Arierparagraphen in einigen Landeskirchen hat schließlich im September 33 zur Gründung des Pfarrernotbundes unter Martin Niemüller geführt. In der Notbundverpflichtung, die jedes Mitglied unterschreiben musste, heißt es in diesem Zusammenhang: Ich weiß mich nach bestem Vermögen mitverantwortlich für die, die im solchen Bekenntnisstandeswillen verfolgt werden. In solcher Verpflichtung bezeuge ich, dass eine Verletzung des Bekenntnisstandes mit der Anwendung des Arierparagraphen im Raum der Kirche geschaffen ist. Sie werden sich möglicherweise wundern über die Begrifflichkeiten, die damals ganz selbstverständlich verwendet wurden. Aber gerade hier gilt, was Theodor Heuss in einer Rede 1949 bei einer Feierstunde der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit so formuliert hat: Dieses Wort Arier ist die unmittelbare Bestätigung, dass der Ausbruch der Unbildung uns damals ihre Kategorien aufgezwungen hat. Es ist ja in der Tat so, dass solche Kategorien der Kirche neu aufgezwungen wurden und an der Akzeptanz oder Ablehnung dieser Kategorien im Raum der Kirche sich die Geister schieden. Und die Frage, ob das staatliche Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums auch Voraussetzung für die Übernahme eines Kirchenamtes sein sollte, war der zentrale Punkt, an dem die Kirche zur Entscheidung zum Ja oder zum Nein herausgefordert wurde. Das Bekenntniswort des Kirchengemeinderats Freiburg belegt eindrücklich, dass man sich hier nicht die Kategorien von Blut, Volkstum und Rasse aufzwingen lassen wollte. Diese Kategorien hat man für die Kirche verweigert. Hier wurde in anderen Kategorien gedacht, etwa Gottes richtendes und erlösendes Wort, Herrschaft Jesu Christi, Heiliger Geist. Leider wurde diese Linie nicht konsequent durchgehalten. So gab es meines Wissens kein starkes öffentliches Eintreten für die Juden und eine spätere Freiburger Denkschrift von 1942 nimmt sich der Frage nach dem Schicksal der Juden zwar an, übernimmt aber die Denkfigur der Rasse und des Fremden. Allerdings, so muss man auch wieder bedenken, führen die Vorkommnisse in der Reichspogromnacht zur Gründung des Freiburger Konzils und dessen erster Denkschrift. Doch davon später. Wie sich die neuen Kategorien in den Vordergrund drängten, zeigte die Anordnung vom 25. Januar 1934 des damaligen badischen Landesbischofs Kühlewein auf Anregung des Reichsbischofs Müllers einen Dankgottesdienst anlässlich der Machtübernahme hier in Freiburg abzuhalten. Dieser Dankgottesdienst fand in der alten Ludwigskirche statt, die als Zentrum der deutschen Christen gelten kann. Es wurde darin für den Kanzler gebetet, den Gottes Vorsehung uns zum Retter und Führer ausersehen hat. Und es wurde der Segen erbeten für sein schweres Werk der Wiederaufrichtung unseres Vaterlandes. Die Begriffe Führer und Retter gewinnen im politischen Bereich damals quasi religiöse Bedeutung. Dem wollten die Bekenntnisleute in Freiburg aber nicht folgen. Deshalb lud Pfarrer Weber zu einer Besprechung der Kirchenlage ins Gemeindehaus der Christuskirche ein. Diese Besprechung fand zeitgleich mit dem Dankgottesdienst in der Ludwigskirche statt. Und so war für jeden aktiven evangelischen Christen in Freiburg die Frage gestellt: Zu welcher Seite gehörst du? Zur bekennenden Kirche oder zu den deutschen Christen? Wo gehst du hin? Zum Dankgottesdienst für den Führer oder zu einer Besprechung der kirchlichen Lage? Es ist das Frühjahr 1934, in dem die bekennende Kirche in Freiburg richtig Gestalt gewinnt. Noch vor der berühmten Barmer Bekenntnissynode formulierte Professor Gerhard Ritter, Mitgemeindeglied der Christuskirche Freiburg und Freund des dortigen Gemeindepfarrers Hermann Weber, die Grundsätze zur Bildung einer Bekenntnisfront. Es steht für mich außer Frage, dass die Christuskirche und das danebenliegende Pfarrhaus in der Maienstraße die Orte waren, an denen die Fragen des Widerstands und der Opposition theologisch durchdacht wurden und von wo aus wesentliche Impulse in das spätere Verhalten der Freiburger Professoren ausgingen. Es lohnt sich, die Grundsätze zur Bildung einer Bekenntnisfront näher zu betrachten, weil mancherlei Grundideen, die die Freiburger Widerstandskreise später ausarbeiten werden, sich hier schon andeuten. Zunächst unterstreicht Ritter seine nationale Gesinnung und schreibt: An Treue zum Staat der Adolf Hitlers lassen wir uns von niemandem übertreffen. Dann aber werden die Gegensätze denkbar scharf. Er wirft den deutsch-christlichen Einigungsbestrebungen Verlogenheit vor, menschliche Überhebung, Gewalt und Zerstörung. Dagegen fordert er, die Kirche solle eine echte Gemeindekirche sein, in der Laien eine wichtige Rolle spielen. Wahre Kirche, sagt er, ist nur da, wo Gemeinschaft des Geistes, nicht bloß Gemeinschaft des Blutes und Volkes ist, und wo brüderliche Gesinnung herrscht und nicht stummer Gehorsam. Volkstum und Rasse können nicht Grundlage einer deutschen Kirche sein, denn die Kirche werde vom Heiligen Geist aus allen Völkern geschaffen. Ritter lehnt ausdrücklich die Behauptung ab, Jesus sei nicht Träger menschlicher Art gewesen, also nicht Jude der Abstammung nach, und unterstreicht, dass Jesus aus dem Volk Israel, aus dem jüdischen Volk stamme. Klar beschreibt Ritter die Grenzen des Staates und die Eigenständigkeit der Kirche. Ich zitiere: Wir sehen eine der größten Gefahren unserer Zeit darin, dass die Nation an Gottes Stelle rückt. Wir kennen nur einen Führer im Reich des Glaubens, Christus, den erhöhten Herrn, und halten fest an der Lehre der Reformatoren, dass in der Kirche des Evangeliums kein anderes Regiment gilt, denn allein der Dienst an Wort und Sakrament. Wir folgen willig und vertrauensvoll dem Führer unseres Staates, aber im Reich der Kirche wollen wir keinen Papst und keine bischöfliche Zwangsgewalt. Wir glauben mit unserem Führer, dass Staat und Kirche am besten fahren, wenn sie sich der Verschiedenheit ihrer Aufgaben bewusst bleiben. Wir wollen handeln, wie es Jesus befohlen hat. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. In einem Staatswesen, das dabei war, sich hin zu einem totalitären Staat zu bewegen, der alle Lebensbereiche durchdringt und prägt, bildet eine Kirche, die so denkt, einen objektiven Störfaktor. Es zeigt sich in diesem Kirchenverständnis auch eine Art von kirchlich engagiertem Nonkonformismus, der aus meiner Sicht den Nährboden bildet für die spätere Arbeit der Freiburger Widerstandskreise. Die religiöse Motivation spielt ohne Zweifel eine wesentliche Rolle, besonders bei der konservativen Opposition. Und mit einer konservativen Opposition haben wir es hier sicher zu tun. Wie sich jetzt diese Haltung der Professoren anschließt an die damalige Verkündigung in der Christuskirche hier in Freiburg, zeigt ein Zitat aus einer Predigt von Pfarrer Hermann Weber von Kantate, also dem vierten Sonntag nach Ostern 1935. Weber predigt: Ja, wir haben allen Grund, mit einzustimmen, das Loblied, das heute trotz allem Leid durch die evangelische Kirchen klingt. Denn es ist die große Zeit, wenn an die Stelle der satten Ruhe und Sicherheit die Unsicherheit beginnt, in der alle irdischen Stützen fallen und Bedrängnis und Gefängnis, in der Hitze der Trübsal der von Gott geschaffene innerliche Mensch von Tag zu Tag erneuert und zum wahren Zeugendienst stark gemacht wird. Schlichter und klarer kann man das Anliegen in der religiösen Auseinandersetzung der Gegenwart gar nicht formulieren, als es der Apostel am Schluss unseres Textes tut. Was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Darum kann die christliche Gemeinde nicht schweigen, wenn die Gottesordnung verkehrt und das Sichtbare verewigt wird. Immer deutlicher tritt in allem Kampf dieser eigentliche und wahre Grund zutage, und es zeigen sich auch schon die Früchte des Leidens. Mit wenigen Worten, diskret und doch deutlich, formuliert Weber in seiner Predigt die Trennlinie des Kirchenkampfes. Es war die Verherrlichung, ja die Vergöttlichung der sichtbaren, der staatlichen Ordnung oder anders gesagt, die Ausbreitung der staatlichen Ordnung in alle Lebensbereiche hinein, bis hinein in die Gestalt der Kirche. Das war die Kernauseinandersetzung, um die es im Kirchenkampf ging. Dieser Verabsolutierung des Staates entsprach auf der anderen Seite eine Relativierung des Rechts bis hin zur Auflösung der rechtlichen Verhältnisse und zur Perversion des Rechts. Daher stimmt die Behauptung von Gerhard Ringshausen: Der Widerstand hatte sein eigentliches Ziel in der Wiederaufrichtung des Rechts. In den Anfängen des Kirchenkampfs sind Pfarrer Hermann Weber und Professor Gerhard Ritter die Köpfe der kirchlichen Opposition hier in Freiburg. Beide waren begeisterte Teilnehmer an der berühmten badischen Barmer Bekenntnissynode vom Mai 1934, deren ersten These es heißt: Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben dem einen Wort Gottes, gemeint ist Jesus Christus, auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Und in These 5, wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne der Staat über seinen besonderen Auftrag hinaus die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens werden. Gerhard Ritter und Weber gehören auch einem von der Bekenntnissynode berufenen Bruderrat von 4 Pfarrern und 4 Laien an. Die beiden sorgen dafür, dass die Gedanken von Barmen hier in Freiburg bekannt und aufgenommen wurden. Pfarrer Weber hat innerhalb weniger Wochen 2000 Exemplare dieses Heftes hier in Freiburg an den Mann gebracht. Also man kann davon ausgehen, dass diese Barmer Erklärung hier bekannt war. Und Ritter berichtet von einer Versammlung in einem der größten Hörsäle der Universität, wo unter allgemeiner Spannung er über Christentum und deutsches Volkstum gesprochen hat. Ritter und Weber wollten unter allen Umständen verhindern, dass die Badische Landeskirche gleichgeschaltet und in die Reichskirche eingegliedert wird. Das gelang allerdings nicht, jedenfalls nicht gleich. Der badische Landesbischof Kühlewein beugte sich dem Druck der deutschen Christen und gliederte die Landeskirche in die Reichskirche ein. Bei der Einführung des Reichsbischofs Müller am 24. September 1934 hatte Kühlewein im Berliner Dom assistiert und dem neuen Reichsbischof ein Bibelwort aus dem 1. Petrusbrief mitgegeben: Dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat, als die treuen Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Doch der Protest in Freiburg durch Pfarrer Weber und Gerhard Ritter gegen die Reichskirche und die Gleichschaltung der Badischen Landeskirche hielt an. Wenn wir einem Flugblatt der deutschen Christen an alle DEC-Pfarrer in Baden, an die Bezirksleiter zur sofortigen Weitergabe, an die Ortsgruppenleiter trauen können, nahm der Streit damals sogar eine neue Qualität an. In dem Flugblatt heißt es: Zugleich trifft aber die Nachricht ein, dass inzwischen in Freiburg unter Führung von Pfarrer Weber die Bekenntnisfront eine selbstständige Kirchenbehörde gebildet habe, um die Geschäfte der Badischen Evangelischen Landeskirche zu übernehmen. Soweit ich das sehe, wurde keine echte kirchliche Behörde hier in Freiburg von der Bekenntnisfront gebildet. Aber der Gedanke, sich eigenständige Strukturen zu geben, lag damals sehr in der Luft. Im Oktober 1934 hatte in Berlin-Dahlem die zweite Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche getagt. Aus Baden waren dort wieder die Freiburger Hermann Weber und Professor Gerhard Ritter sowie der spätere Freiburger Pfarrer Karl Dürr. Dort wurden folgende Beschlüsse getroffen: Die bekennende Kirche trennte sich von den deutschchristlichen Kirchenleitungen und schuf sich eigene Leitungsorgane, die Bruderräte. Auf der Basis des kirchlichen Notrechts, das in Dahlem proklamiert wurde, wurden in vielen Landeskirchen parallele Strukturen zu den deutschchristlichen Kirchenleitungen installiert. Und die Kernthese war, dass in der Kirche kein Recht Geltung beanspruchen kann, auch kein kodifiziertes Recht, wenn es dem Bekenntnis widerspricht. In diesen Parallelstrukturen wirkten einige der Freiburger Professoren aktiv mit. So wurde etwa Erik Wolf 1936 in den Verfassungsausschuss der vorläufigen Leitung der DEK berufen. Die Delegierten bei der Synode in Dahlem, Ritter, Weber und Dürr, berichteten dem Badischen Landesbruderrat und den Bezirksvertretern der Bekenntnisgemeinschaft, und alle schlossen sich daraufhin den Dahlemer Beschlüssen an und verneinten damit die Rechtmäßigkeit der amtierenden Badischen Kirchenleitung. Allerdings, wie es oft so ist, ist Baden etwas anders als andere Gegenden. Es war etwas offener, der Landesbischof war ja kein deutscher Christ und die deutschen Christen hatten zwar die Mehrheit im evangelischen Oberkirchenrat und in der Synode, aber die Verhältnisse waren doch nicht ganz eindeutig. Und angesichts dieser Entwicklung und der massiven Proteste der Bekenntnisgemeinschaft und vor dem Hintergrund der Beschlüsse der Dahlemer Bekenntnissynode sah der Landesbischof in Baden schon nach wenigen Monaten im Reichsbischof nicht mehr den guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes und erlöste kurzerhand die Landeskirche von der Reichskirche. Aus meiner Sicht wird die Bedeutung der Dahlemer Synode oft zu wenig gewürdigt und unterschätzt. Sie steht im Rückblick immer im Schatten der berühmten ersten Bekenntnissynode in Barmen. Aber für die Weiterarbeit und das Weiterdenken der christlich geprägten Opposition hat Dahlem eine grundlegende Bedeutung. Hier wurde zwar nur für den Bereich der Kirche exemplarisch durchgespielt, was zu tun ist, wenn die kirchliche Leitung und die kirchlichen Organe nicht mehr dem Bekenntnis und der Glaubensgrundlage entsprechen, wenn kirchliche Leitung nicht mehr ihre eigentlichen Aufgaben wahrnehmen. Die Idee der herrschenden deutschchristlichen Reichskirchenleitung, die Legitimität abzusprechen und eigene Leitungsorgane zu installieren, war radikal und neu. Diese Idee war für die Kirchenleute auch mutig, denn die Vertreter riskierten Anfeindung, Entlassung und Verlust der wirtschaftlichen Lebensgrundlage. Hier ist die Stelle, an der sich zum herrschenden deutschchristlichen Kirchenregiment eine kirchenpolitische Alternative entwickelt und auch erprobt wird. Das kirchliche Notrecht war die denkerische und praktische Alternative zur Reichskirche und deren Recht. Wenn einige Jahre später christlich geprägte Gruppen sich zusammentun und es wagen, über Alternativen und neue Ordnungen jenseits des NS-Staates und nach dessen Zusammenbruch zu denken, so ist das inspiriert von den Vorgängen und Ideen im Umfeld der Dahlemer Bekenntnissynode und der Idee des kirchlichen Notrechts. Mit all diesen Gedanken vertraut waren auf jeden Fall die Professoren Erik Wolf, Gerhard Ritter, Adolf Lampe und ganz sicher auch Konstantin von Dietze aus seiner Berliner Zeit. Wir müssen ja im Hinterkopf immer auch die verschiedenen Phasen und Konfliktpunkte des Kirchenkampfes bedenken. Ausgangspunkt war der Streit um den Arierparagraphen in der Kirche. Dann ging es um die Gleichschaltung der Landeskirchen. Dann um die Bewahrung des Bekenntnisses, das war 1933-34. Darauf folgte die Auseinandersetzung um die staatlichen Reichskirchenausschüsse als Leitungsorgane. Schließlich die Konflikte um die staatlichen Finanzabteilungen und in den kirchlichen Institutionen. Dann erfolgte die Radikalisierung der deutschen Christen zu einer neuheidnischen Religion ab 1937 und schließlich der offenkundig zutage tretende unchristliche Totalitätsanspruch des Staates. Für manche, es waren sicher nicht viele, Mitglieder der bekennenden Kirche, lässt sich eine durchgehende Linie der Opposition von den Anfängen des Kirchenkampfes bis hin zur konspirativen Tätigkeit ziehen. Übrigens im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen um Reichsbischof Ludwig Müller und dessen Rechtswalter Jäger 1934 spielt überraschenderweise auch Karl Gördeler schon eine Rolle. Er hat mit den Juristen Flohr und Fiedler vermutlich im Sommer 1934 einen Plan ausgearbeitet, der die Bildung einer Übergangskirchenregierung vorsah mit einem 20-köpfigen Kirchensenat und einem vorläufigen geistlichen Ministerium, um das alte Recht wiederherzustellen. Schon in diesen frühen Auseinandersetzungen des Kirchenkampfes liegen also die Fragestellungen angelegt, die später in den Freiburger Kreisen weitergeführt wurden. Eine ganz wichtige Stärkung bekam die bekennende Kirche in Freiburg durch den Wechsel von Professor Konstantin von Dietze im Frühjahr 37 nach Freiburg. Er hatte sich in Potsdam schon seit 1933 in der bekennenden Kirche engagiert und gehörte dem dortigen Kreisbruderrat an. Er war im wahrsten Sinne kampferprobt. In Potsdam hatte er für einen verhafteten Pfarrer provisorisch den Gottesdienst übernommen und dabei kam es zum offenen Konflikt mit den deutschen Christen. Von Dietze forderte deshalb die Gemeindeglieder auf, ihm vor die Kirchentür zu folgen. Beim Auszug sang die Gemeinde den Choral »Erhalt uns Herr bei deinem Wort«. Vor der Kirchentür verlas von Dietze die Mitteilung des Bruderrates, betete das Vaterunser und bat um den Segen. Bereits am Nachmittag desselben Tages wurde von Dietze in seiner Wohnung von der Gestapo verhaftet und verhört. Der zunächst ergangene Haftbefehl wurde kurze Zeit später wieder aufgehoben. Von Freiburg aus hat Erik Wolf in verschiedenen Rechtsgutachten damals von Dietze unterstützt. Von Dietze verfügte auch über frühere Kontakte zu Professor Walter Eugen und zu Geheimrat Diehl. Offensichtlich hatte er auch engere Beziehungen zu Professor Ritter, in dessen Haus er wohnte, bis seine Familie aus Potsdam nachzog. Dadurch war natürlich sofort ein intensiver Kontakt und reger Austausch mit den Freiburger Bekenntnisleuten gegeben. Er fühlte sich gleich wohl in diesem Kreis und rückblickend schreibt er: Hier herrschte wirklich noch eine akademische Gesinnung. Hier gab es noch vertrauensvolle Kollegialität. Die Hälfte unserer rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät gehört zur bekennenden Kirche. Im Hause des Nationalökonomen Diehl traf sich ein Gesprächskreis, der offen und vertrauensvoll politische und gesellschaftliche Fragen erörterte. Es ging dabei um die Frage nach der Rolle des Einzelnen in der Gemeinschaft und darum, wie eine Wirtschaftsordnung gedacht werden kann zwischen Planwirtschaft und ungezügeltem Kapitalismus. Später wird man diese Gedanken aufnehmen und diesen Zwischenweg soziale Marktwirtschaft nennen. Zu diesem Kreis gehört neben Ritter, Eugen und Adolf Lampe eben auch Konstantin von Dietze ab 1937. Im Verlauf des Jahres 1935 arbeitet die Freiburger Denkfabrik um die Christuskirche auf Hochtouren. Es ging vor allem darum, wie Kirchenleitung und kirchliche Ämter in der gegenwärtigen Situation gestaltet werden können. Es wurde ein Arbeitsausschuss gebildet, dem die Pfarrer Weber und Wettmann und die Professoren Gerhard Ritter und Erik Wolf angehörten. Bei einer Arbeitstagung in Freiburg fordert Ritter, dass sich die Kirchengremien nicht nach einem demokratischen Wahlrecht bilden sollten, sondern als Zusammenschluss der aktivsten Elemente des Gemeindelebens. Damit ist ein grundlegendes Kennzeichen der kirchlichen Neubesinnung umrissen. Ausgangspunkt jeglicher kirchlicher Organisation ist die Gemeinde vor Ort, die sich zum Gottesdienst versammelt. Im Hintergrund steht Barmen 3, die christliche Kirche als Gemeinde von Brüdern, in der Jesus Christus in Wort und Sakrament als der Herr gegenwärtig handelt. Sie hat mit ihrem Glauben wie mit ihrem Gehorsam, mit ihrer Botschaft wie mit ihrer Ordnung, also die Rechtsgestalt ist nicht gleichgültig, mitten in der Welt der Sünde als Kirche der begnadigten Sünder zu bezeugen, dass sie allein sein Eigentum ist, allein von seinem Trost und seiner Weisung in Erwartung seiner Erscheinung lebt und leben möchte. Erik Wolf führt diese Überlegungen fort und betont ausdrücklich, dass die Kirche nicht vom Politischen her gebaut werden kann, ohne das Wesen der Kirche zu zerstören und das Wesen des Politischen zu verfehlen. Auch Professor Eugen steht der Bekenntnisfront sehr positiv gegenüber. Er ist zwar nicht im Bruderrat, sondern nur einfaches Mitglied, wird aber doch immer herangezogen, wenn wichtige interne Veranstaltungen sind. Der Geist der Bekenntnisfront ist ausgezeichnet, schreibt er im Mai 1935 an seine Mutter. Von meinem engeren Kollegenkreis sind übrigens fast alle in der Bekenntnisfront. Und in einem anderen Brief heißt es im Hinblick auf Pfarrer Hermann Weber, den Pfarrer der Christuskirche: Es ist ja erstaunlich, wie charaktervoll sich die überzeugten Protestanten benehmen. Hier gibt es eben noch Männer. Wie jämmerlich ist dagegen die Haltung der Professoren. Wir dürfen uns hier nicht wundern, aber es sollte uns klar sein, dass demokratische Wahlen nicht das Modell waren, nachdem die Freiburger die Kirche strukturieren wollten. Stattdessen war die wirkliche Existenz des Betreffenden in der Gemeinde, sein wirkliches Dienen der gemeinsamen Sache, das Kriterium für die Übernahme eines kirchlichen Amtes. Klar, dieses Kriterium ist natürlich weich und nicht so einfach zu handhaben wie Wahlen. Aber eine Konsequenz aus den Überlegungen der Freiburger war auf jeden Fall die Ablehnung aller staatlich verordneten kirchlichen Einrichtungen, wie etwa der Reichskirchenausschüsse. Neben diesen theoretisch-rechtstheologischen Überlegungen gab es noch eine andere, ganz elementar praktische Ebene des Kirchenkampfes. Die Bekenntnisgottesdienste, die überall in den Baden in den verschiedenen Gemeinden stattfanden. Auf die Eingangsliturgie und die Predigt folgte stets ein Laienwort. Hier in der Region beteiligten sich häufig Gerhard Ritter und Erik Wolf. Oft wurde nur ein Bibelwort verlesen, das möglicherweise mehr sagte als eine lange Predigt. Wenn etwa in einem Bekenntnisgottesdienst Jesus Sirach 4,32 zitiert wurde, dann wusste jeder, was gemeint war. Dort heißt es: Mach dich nicht zum Diener eines Narren und nimm auf einen Mächtigen keine Rücksicht, sondern verteidige die Wahrheit bis in den Tod, so wird Gott der Herr für dich streiten. Die Reichspogromnacht 1938 markiert für die Freiburger Bekenntnisleute eine Zäsur. Die Gewalttätigkeit und die Übergriffe gegen die jüdischen Mitbürger und Mitbürgerinnen waren unübersehbar. Zuvor hatten die Bekenntnisleute in Freiburg doch immer noch die Hoffnung auf Wiederherstellung eines geordneten Staatsgefüges gesehen. Aber das Gegenteil war geschehen. Die Ordnung wurde immer willkürlicher, das Recht immer mehr zum Unrecht verkehrt. Rückblickend schreibt Gerhard Ritter: Unter dem erschütternden Eindruck der politischen Vorgänge des Herbstes 1938, erstes Wetterleuchten eines europäischen Krieges, neue Judenverfolgungen, Zerstörung aller Synagogen und parteiamtlich organisierter Plünderungen, fand sich in Freiburg ein Kreis von christlich gesinnten Universitätsprofessoren und Theologen der Bekennenden Kirche zusammen, die sich mit der Frage beschäftigte, ob es für ein christliches Gewissen noch länger erträglich sei, dieser Staatsführung schweigenden Gehorsam zu leisten, ob es nicht Christenpflicht sei, gegen ihre verbrecherische Missleitung des Volkes öffentlich zu protestieren. Die Denkschrift, die daraus entstand, mit dem Titel Kirche und Welt, eine notwendige Besinnung auf die Aufgaben des Christen in unserer Zeit, war eine Gemeinschaftsarbeit der Theologen Pfarrer Karl Dürr, Pfarrer Otto Hof und eben Gerhard Ritter und anderer Universitätsprofessoren wie Adolf Lampe, Walter Eugen, Erik Wolf war damals nicht dabei. Die politischen Entwicklungen hatten die Grundlage aufgeworfen, wie sich ein Christ verhalten sollte gegenüber den Forderungen eines Staates, der weit mehr als bloßen Untertanengehorsam früherer Zeiten von ihm erwartet hat. Für die Freiburger war klar, dass es bedingungslosen Gehorsam nur Gott gegenüber gibt und der Staat nur als Diener der Gerechtigkeit seine eigene Aufgabe erfüllt. Das wird belegt und begründet mit Verweis auf biblische Grundlagen und auf Artikel 16 des Augsburger Bekenntnisses, wo es heißt: So der Obrigkeit Gebot nicht ohne Sünde geschehen kann, soll man Gott mehr gehorsam sein als den Menschen. Dieser Konfliktfall war für die Freiburger nun aufgetreten, vor allem dadurch, dass der totalitäre Anspruch des modernen Staates auf Allgemeingültigkeit seiner Maßstäbe in scharfem Widerspruch zu kirchlichen Maßstäben stand. Damit liege, so sagt die Denkschrift, eine nicht zu akzeptierende Selbstüberhebung des Staates vor, die sich in drei verschiedenen Symptomen zeigt. Das erste Symptom: Forderung des bedingungslosen Gehorsams ohne Einschränkung durch das göttliche Gebot, religionsartiger Verehrung von Menschenwesen. Hier liege ein Verstoß gegen das erste Gebot vor. Dann das zweite: Auch die äußere Form des Volksaufruhrs ist in Gottes Augen keine Entschuldigung dafür, dass die Gebote der zweiten Gesetzestafel gröblich übertreten, Mitmenschen schwer an Leib und Seele geschädigt, ihrer Güter oder gar ihres Heiligsten beraubt werden. Und schließlich das dritte, sehr wichtig: Die biblische Einsicht, dass alle Menschen ohne Unterschied der Rassen vor Gottes Augen Sünder sind, macht dem Christen die uneingeschränkte Selbstverherrlichung des eigenen Volkstums ebenso unmöglich wie die unterschiedslose und schrankenlose Verurteilung fremder Volksart und ihrer Erbeigenschaft als minderwertig oder gar verbrecherisch. Wenn man genau hinschaut, ist der Gedankengang der Denkschrift an dieser Stelle verblüffend einfach. Und zwar im ganz hohen Sinne des Wortes einfach. Es sind die beiden elementaren Erkenntnisse, dass erstens die 10 Gebote wichtige Richtschnuren für den Christenmenschen darstellen und zweitens, dass jeder Mensch ein Sünder ist, die den totalitären Staat samt seiner Übermenschenanthropologie in Frage stellt, die Vorstellung vom Sünder. Und diese beiden elementaren Erkenntnisse müssen nun die christliche Verkündigung laut und deutlich zur Sprache bringen, fordert die Denkschrift. Sie müsse zur Buße rufen, die Verkündigung, die Selbstüberhöhung anprangern und den Gehorsam gegen Gottes Gebot einfordern. Das sei die Aufgabe der Kirche. Und dann folgt ein weiterer Denkschritt. Es wird folgendermaßen formuliert: Die christliche Einsicht und Gesinnung in praktisches Wirken in der Welt umzusetzen, ist nicht Sache des Predigers, sondern des christlichen Laien, der sich in jedem konkreten Fall auf eigene Verantwortung zu entscheiden hat, aber darauf kommt alles an, dass er seine Entscheidung mit reinem Gewissen trifft, das heißt im Bewusstsein seiner unbedingten Verantwortlichkeit vor Gott. Und wir können davon ausgehen, dass sich die Freiburger Professoren, die ich genannt habe, als solche Laien gefühlt haben, die auf eigene Verantwortung vor Gott in Gehorsam ihre Entscheidungen getroffen haben. Gerade der letzte Satz, den müssen wir uns merken, denn die Überzeugung, dass die Umsetzung der christlichen Einsichten Aufgabe der christlich geleiteten Vernunft der Laien sei, wird später noch für die Freiburger erhebliche Konsequenzen haben. Denn diese Überzeugung hat dazu geführt, dass sich die Freiburger dem Anliegen Dietrich Bonhoeffers bereitwillig öffneten, für eine nach dem Krieg geplante ökumenische Weltkirchenkonferenz eine Denkschrift zu erarbeiten. In dieser Denkschrift sollten Grundsätze einer Außen- und Innenpolitik entwickelt werden, die auf einer christlichen Grundlage basieren, die den künftigen Weltfrieden sichern und die Anstöße zu einer Neugestaltung des Staatslebens nach dem Kriege dazu etwas beitragen sollen. Dietrich Bonhoeffer war selbst im Oktober 1942 nach Freiburg gekommen und hatte sich mit Konstantin von Dietze und Erich Wolff getroffen. Erich Wolff wurde für Rechtsfragen hinzugezogen. Bei einer Tagung Mitte November 1942 im Hause von Dietzes, an der neben von Dietze, Ritter, Gördeler, Otto Debelius, Helmut Thielicke, aber nicht Bonhoeffer teilnahmen, wurden wesentliche Dinge besprochen. Es gibt ganz wenig Dokumente über diese Sitzung, aber einen Notizzettel von Dietrich Bonhoeffer für diese Tagung, dem können wir wesentliche Themenkreise entnehmen, die sehr wahrscheinlich eine Rolle gespielt haben und auch wer dafür zuständig war. Da heißt es: Wirtschaftsfragen, Eugen von Dietze Bauer, Karrenberg, historische Aspekte Gerhard Ritter, Rechtsfragen Staat, Kirche, Kirche in der Welt, Böhm Perels. Als weitere Themenbereiche werden die Juden und Erziehung aufgeführt. Am 20. Dezember 1942 fand ein Redaktionstreffen statt mit Ritter, Böhm, von Dietze, Perels, Delikat und Dietrich Bonhoeffer. Einer Notiz im Kalender von Konstantin von Dietze ist zu entnehmen, dass Bonhoeffer und Friedrich Justus Perels, der Justiziar des Pfarrernotbundes, bei dieser Sitzung einige wichtige Einwände gegenüber den Entwürfen der Freiburger vorbrachten. Die Gründung auf dem Gewissen sei Sache vergangener Theologie. Die Bindungen, von denen die Entwürfe sprechen, seien zu subjektivistisch. Der Dekalog müsse mindestens herausgestellt werden. Aus diesen wenigen Hinweisen entwickelt nun Gerhard Ringshausen die abenteuerliche These, dass die vernichtende Kritik von Bonhoeffer und Perels an der Arbeit des Freiburger Kreises der geplanten Weiterführung ein Ende bereitet hätten. Perels und Bonhoeffer seien, ich zitiere, nicht mehr bereit gewesen, ihre Beiträge zur Denkschrift zu vollenden und den Freiburgern auszuhändigen. Bei Sabine Dramm werden dann, sie nimmt Ringshausen auf, aus diesen spärlichen Notizen eindeutige Hinweise darauf, dass Bonhoeffer gemeinsam mit Perels die Zusammenarbeit mit den Freiburgern aufkündigte. Ich glaube, diese Deutung lässt sich so nicht halten. Die Arbeit von Ringshausen hätte etwas sorgfältiger recherchieren können. Die Besprechung vom 9. Oktober wird zu einem Treffen am 9. November. Und aus einer Notiz von Dietze auf dem Kalenderblatt vom 20. Dezember 1942 wird eine Notiz über ein Treffen vom 6.7. Februar 1943. Es ist für mich viel eher anzunehmen, dass am 20. Dezember 1942 das Treffen für die Weiterverarbeit am 6.7. Februar erst vereinbart wurde. Von Dietze erinnert sich daran, dass Delikat 1942 mit ihm nach Bötzingen zum Krippenspiel gefahren ist. Der 20. Dezember war der 4. Advent. Es scheint mir sehr wahrscheinlich, dass das an diesem Tag war. Mir scheint auch wahrscheinlich, dass Bonhoeffer bei diesen Gesprächen in Freiburg dabei war. In Berlin war er jedenfalls nicht. am 20. Dezember 1942 hatte sich der Bonhoeffer Freund Eberhard Bethge und später Biograf mit Bonhoeffers Cousine Renate Schleicher verlobt. Bethge, der sonst die Biografie minutiös rekonstruiert, berichtet nicht darüber, dass sein Freund bei der Feier in der Marienburger Allee dabei gewesen ist. Anfang 1943 fand auf jeden Fall noch ein Treffen zwischen von Dietze, Bonhoeffer und Bauer in Berlin statt. Die theologischen Differenzen sind Bonhoeffer schon früher bekannt gewesen. Anlass für die Beauftragung der Freiburger war ja die Denkschrift von 1938, Kirche und Welt. Schon dort wurde dem Gewissen eine zentrale Rolle zugewiesen. Es heißt darin, aber darauf kommt alles an, dass der christliche Laie seine Entscheidung mit reinem Gewissen trifft, das heißt im Bewusstsein seiner unbedingten Verantwortlichkeit vor Gott. Gewiss, hier gibt es eine Differenz zu Bonhoeffer, der in seiner Ethik die Vorstellung eines natürlichen Gewissens als Ausgangspunkt stark in Frage stellt. Wenn er etwa schreibt, das Natürliche, und sei es das rigoroseste Gewissen, erweist sich nun als die gottloseste Selbstrechtfertigung. Es wird überwunden durch das in Jesus Christus befreite Gewissen, das zur Einheit mit mir selbst in Jesus Christus ruft. Die Differenzen im theologischen Bereich existieren ohne Zweifel. Aber daraus einen totalen Abbruch der Zusammenarbeit herzuleiten, dem kann ich nicht folgen. Der von Perels geforderten Herausstellung des Dekalogs hätten die Freiburger meines Erachtens mit Leichtigkeit folgen können, denn wie oben gesehen war die Berufung auf die 10 Gebote und deren Anspruch auf Gehorsam eines der zentralen Argumente der ersten Denkschrift. Und die Art und Weise, wie von Dietze die Einwände von Bonhoeffer und Perels notiert, deuten eher darauf hin, dass sich die Arbeit an der Denkschrift noch im Diskussionsstadium befand, eine Aufkündigung der Zusammenarbeit aus den fragmentarischen Änderungswünschen und Anregungen herauszulesen, halte ich für reine Spekulation. Ich glaube allerdings auch, dass beide Extrempositionen falsch sind. Der Freiburger Kreis kann nicht so ohne weiteres als Bonhoeffer Kreis bezeichnet werden. Er hat nie unter diesem Namen firmiert. Und die Freiburger Ausarbeitungen haben sich zwar im Kontakt, aber eben nicht in ganz enger Zusammenarbeit vollzogen. Aber einen totalen Bruch aus den Notizen herauszulesen, geht auch zu weit und kommt möglicherweise aus dem Bestreben, den Namen von Bonhoeffer von der Denkschrift möglichst weit wegzuhalten, vor allem wegen des in vielerlei Hinsicht schwierigen Anhangs zur Judenfrage, den Bonhoeffer vermutlich in der Tat nicht gekannt und nicht befürwortet hätte. Aber Bonhoeffer kannte zwar dessen vermutlichen Hauptautor Constant von Dietze am längsten, schon aus dessen Berliner Zeit bis 1937. Aber an diesem Punkt dürfte kaum Übereinstimmung denkbar gewesen sein. Allerdings denke ich, darf man den Anhang zur Judenfrage nicht als quasi heimlichen Alleingang von Dietze betrachten, den die übrigen Freiburger überhaupt nicht kannten. Vielmehr spiegelt sich in diesem Teil der Denkschrift die Spannung zwischen Solidarität und traditioneller Stigmatisierung der jüdischen Mitmenschen damals. Möglicherweise war es sogar Gördeler selbst, der bei der Novembertagung 1942 zur Judenfrage referiert hat und um einen Anhang zu diesem Thema gebeten hat. Die Richtung der politischen Vorstellung der Denkschrift stimmen allerdings mit denen Bonhoeffers überein. Etwa im Hinblick auf die Forderung der echten Autorität des Staates, der kritischen Haltung gegenüber demokratischen Staatsformen und der personalen Verantwortung der Obrigkeit vor dem Auftrag Gottes. Auch in dem Wunsch und der Hoffnung, dass sich in einem anderen Deutschland eine neue aristokratische Schicht der sittlich Zuverlässigen und politisch Einsichtigen herausbilden sollte, berühren sich Denkschrift und Überlegungen Bonhoeffers. Es ist hier nun nicht der Raum, die Inhalte der zweiten Denkschrift genauer zu verhandeln, zumal mein Anliegen heute war, die Linie vom Kirchenkampf und der bekennenden Kirche hin zu den Freiburger Kreisen zu ziehen. Einige wenige Sätze und Hinweise mögen genügen. Gleich zu Beginn wird Position bezogen gegen die totalitären Staaten, welche die Forderungen des christlichen Gewissens durch eine reine, neue, kämpferische Ethik ersetzen wollten. Dagegen geht es nun darum, dieser totalitären Dämonie des Politischen mit Gottes Hilfe ein Stück vernünftiger, sittlicher Weltordnung abzutrotzen. Dabei wird gleich klargestellt, das Wort Gottes enthält kein politisches Organisationsprogramm, sondern nur einen Weckruf an die gewissen und bestimmte sittliche Normen. Deshalb legt sich die Denkschrift auch ausdrücklich auf keine bestimmte Staatsform fest. Die staatliche Autorität, gleich welcher Form auch immer, müsse auf Vertrauen ruhen statt bloßer, stummer und blinder Unterwerfung. Und die staatliche Ordnung müsse den Personencharakter des Menschen respektieren. Nur am Rande sei heute ein Satz zitiert, der in meinen Ohren sehr aktuell klingt. In der Denkschrift von 43 heißt es: Das Kernproblem aller Sozialpolitik ist die Sicherung des gerechten Lohnes und der Schutz vor Arbeitslosigkeit. Beide Aufgaben lassen sich nur lösen im Rahmen einer gesunden Wirtschaftspolitik. Aus den kirchlichen Auseinandersetzungen ist eine wohl in der Zeit damals einzigartige Zusammenarbeit von Pfarrern und Hochschullehrern gewachsen, die aus dem Glauben heraus und gebunden an ihr Gewissen nicht nur stummen Gehorsam leisten wollten. Sie verkörperten eine den Bedingungen des nationalsozialistischen Regimes angepasste Opposition. Sie hielten den Gedanken wach, dass man Gott mehr gehorchen muss als dem Menschen. Damit folgten sie einem Jesuswort, das der Zeitjournalist Jan Ross die Unterscheidung aller Unterscheidungen nennt. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Das Buch von Ross trägt den vielsagenden Titel »Die Verteidigung des Menschen, warum Gott gebraucht wird«. Die Freiburger haben bei aller zeitgebundenen Unzulänglichkeit dafür viel Mut aufgebracht. Drei von ihnen, von Dietze, Ritter und Lampe, haben das mit Haft bezahlt. Einige der Berliner, Bonhoeffer, Parels, Gördeler, mit dem Leben. Lassen Sie mich schließen mit einem Gedanken, lachen Sie nicht, von Ottfried Preußler. Er wurde einmal von Hedwig, einer Schülerin eines schwäbischen Gymnasiums, zum Begriff der Freiheit angeschrieben. Preußler antwortet liebevoll und ausführlich. Er rät der Schülerin, dass sie Martin Luther lese, Arndt und Uhland, und er schreibt: Lassen Sie sich nicht vom Pathos Ihrer Gedichte und Lieder kopfscheu machen. Lassen Sie sich vom Atem der Freiheit anwehen und belieben Sie nicht zu vergessen, dass jene bereit waren, dafür einzustehen, und sei es mit Gut und Blut. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.